Der Titel Beziehungen heilen ist absichtlich doppeldeutig gewählt. Weiß nicht, ob Sie sich gefragt haben, ist Beziehung jetzt das Subjekt oder das Objekt in dem Satz? Es ist beides. Also Beziehungen heilen in dem Sinne, dass Beziehungen uns heilen können. Wobei man sagen muss, eigentlich fängt es natürlich früher an. Ne? Wir müssen vielleicht gar nicht in dem Maß geheilt werden, wenn es gut läuft, wenn Beziehungen einfach im Leben da sind und gut und gesund funktionieren. Und dann Beziehungen gesund für uns, lassen uns wachsen, lassen uns entwickeln, sind eigentlich essentiell. Lauter, ja, am liebsten technisch. Ist so besser? So besser? Laut genug? Okay. Ich könnte auch lauter sprechen, aber dann werde ich heiser vielleicht, wenn ich so ist besser, genau. Naja, und andererseits geht es manchmal, und das ist natürlich auch das Metier von uns dann als Psychotherapeuten unter anderem, darum, Beziehungen zu heilen, wenn Beziehungen kranken oder wenn Beziehungen so sind, dass sie uns vielleicht krank machen. Dann geht es darum, Beziehungen zu heilen, und insofern ist das in beide Richtungen gemeint. Wir fangen mal so ein bisschen an mit den Beziehungen, die wir brauchen und die uns heilen können, und kommen dann im zweiten Teil ein bisschen in die Richtung, und was können wir tun, um vielleicht Beziehungen zu heilen oder so zu führen, dass sie heilsam sind und heilsam bleiben. Sie kennen bestimmt dieses berühmte Gedicht von John Donne, Niemand ist eine Insel. Niemand ist eine Insel ganz in sich ganz. Jeder Mensch ist ein Teil des Festlands. Jedes Menschen Tod geht mich an, denn ich bin Teil der Menschheit. Und dann der berühmte Schluss, und drum verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt dir selbst. Das ist für mich so eine schöne Formulierung dieser Vorstellung, dass, wie gesagt, wir eigentlich nur das Individuum, das wir sind, eigentlich nur als Teil einer größeren Menschheit und als Teil eines Beziehungsgeflechts denken können, dass wir, das uns ausmacht. Viele Buch- und Liedtexte auch inspiriert, wenn es vielleicht von Ernest Hemingway, Wem die Stunde schlägt, oder von Metallica. Und jetzt habe ich überlegt, wo fangen wir an? Und eigentlich muss man wirklich ganz vorne anfangen. Und zwar eigentlich bei der Entstehung der Menschheit. Wenn wir da hingucken, sehen wir, dass Menschen immer schon Rudeltiere sozusagen waren, immer schon im Verbund gelebt haben. Und das macht auch Sinn. Deswegen ist es ja evolutionsbiologisch dann auch so gekommen und geblieben, weil wir als Einzelwesen ja gar nicht überlebensfähig wären. Man müsste dann ja gleichzeitig auf die Jagd gehen und auf den Nachwuchs aufpassen und, weiß jetzt auch nicht, das Feuer vielleicht am Laufen halten und so. Das heißt, wir brauchen eigentlich die Gemeinschaft und die Kooperation, um überhaupt zu existieren. Und wenn wir jetzt unser eigenes Leben an den Ursprung zurückverfolgen, ist es ja so, dass die erste Erfahrung, die wir überhaupt machen, die von Beziehung ist, und zwar von Beziehung, die uns überhaupt erlaubt zu existieren. Wir werden ja, das ist ganz interessant, wir werden ja als Menschen ziemlich unfertig geboren, könnte man sagen. Also Menschen brauchen so lange, bis sie mal in der Lage sind, sich überhaupt zum Beispiel selber fortzubewegen, geschweige denn sich vielleicht selber zu ernähren, ja, oder auch sich selber zu beruhigen. Der Grund dafür ist eigentlich ganz schön, nämlich, dass wir so ein großes Gehirn haben. Das Gehirn ist im Vergleich zu unserer Körpergröße halt größer als bei den meisten anderen Tieren. Das ist eigentlich eine tolle Sache, weil es solche Dinge wie Sprache und Identität und logisches Denken und so weiter ermöglicht, ist eigentlich fein, aber es bringt halt auch mit sich, dass der Mensch geboren werden muss zu einem Zeitpunkt, wo dieses große Gehirn noch irgendwie durch den Geburtskanal passt. Und da ist halt das Ganze noch nicht so ausgereift. Es gibt ja Lebewesen, die werden geboren, laufen gleich los, und da ist dann die Brutpflege auch weniger aufwendig. Bei uns Menschen ist es so, dass wir geboren werden, erstmal völlig hilflos sind und völlig angewiesen, und dann ist es ja glücklicherweise den allermeisten von uns doch in der einen oder anderen Form vergönnt, unmittelbar als allererste Erfahrung, die überhaupt sensorisch erlebt wird, Beziehung zu erleben, Zuwendung, die uns dann am Leben hält, die uns dann wachsen und gedeihen lässt. Eigentlich kann man sagen, im Prinzip bleibt es dann das ganze Leben so. Natürlich nicht in derselben Form. Das wäre dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr so gesund. Aber eigentlich bleibt es so, dass unser Leben immer so ein Bezogensein auf wichtige Beziehungen, wichtige zwischenmenschliche Bezüge bleibt. Das kann man zum Beispiel bei Kleinkindern, kann man das immer noch sehr gut beobachten. Gibt es berühmte psychologische Experimente, die sogenannte fremde Situation, kennen Sie vielleicht aus den 1960er Jahren. Wenn man ein Kind mit seiner primären Bezugsperson, in den 60er Jahren war das immer die Mutter, das war dann eh klar, in einen Raum bringt, und der Raum ist so ausgestattet mit verschiedenen Spielsachen und so, aber ist halt für das Kind neu und unbekannt, dann kann man sehen, dass Kinder, die eine einigermaßen sichere Bindung, sagen wir dazu, also die einigermaßen erlebt haben, dass sie sich auf ihre Bezugsperson verlassen können, dass die dann sich wie in so Kreisen bewegen, nämlich erstmal bei der Mutter, ich sage jetzt einfach Mutter, war ja immer so, bei der Mutter sind, und von dort aus erstmal so ein bisschen, also erstmal so Nähe, Kontakt suchen und da Sicherheit auftanken. Und wenn das zur Genüge aber dann geschehen ist, dann fangen sie an, diesen interessanten Raum zu explorieren. Und das heißt, sie krabbeln oder laufen los und gucken sich mal so ein paar Spielsachen an, fangen da vielleicht an zu spielen. Aber nach einem gewissen Zeitraum müssen sie sozusagen sich wieder zurück zur Mutter orientieren, kommen dann zurück oder wollen auf den Arm oder manchmal reicht auch nur so gucken, ne, und dann wie auf dem Spielplatz können sie auch die Mama machen, hallo, ja, ich bin da, und dann kann das Kind wieder weiterspielen. Ja. Also es ist immer so ein, ne, und im Prinzip ist unser Leben später auch noch genauso. Ne? Wir gehen immer raus in die Welt, explorieren Dinge, erleben Dinge, nehmen Herausforderungen an, konfrontieren uns mit Neuem, lernen dazu, entwickeln Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und so. Dann brauchst du aber immer auch wieder so diesen Rückbezug. Später ist es dann, muss man manchmal ein bisschen genauer hinschauen, um das Muster noch zu sehen. Bei den Kleinkindern ist es halt sehr, sehr offensichtlich, aber eigentlich bleibt es das ganze Leben. Und was sozusagen, warum das unterm Strich dann doch meistens relativ okay gelingt, ne, gibt natürlich Ausnahmen, aber warum es meistens doch relativ okay gelingt, ist, weil unsere Nervensysteme, also vor allem unser Gehirn, von Beginn an darauf programmiert ist, ne, um eben diese überlebenssichernde Funktion von Beziehungen zu gewährleisten. Also das heißt, die Babys, wir als Babys, sind direkt schon darauf programmiert, sozusagen die richtigen sozialen Signale zu senden, um Fürsorge auszulösen. Muss man als Baby auch nicht so viel machen. Ne? Man ist eh süß, große Augen, so einen großen Kopf und so. Ja, und wenn das nicht reicht, dann schreit man. Ja? Und dann die meisten Bezugspersonen verstehen spätestens dann, aha, es braucht jetzt irgendeine Art von Fürsorge. Ja? Und das verstehen die auch intuitiv. Deswegen finden wir Babys dann so süß. Ja? Also wenn will man sich gleich zuwenden. Ja? Das heißt, es ist alles schon vorprogrammiert. Okay, manche Babys sind süßer als andere, aber also unterm Strich tendieren wir dazu, die süß zu finden. Vielleicht kennen Sie Mangas. Das sind so Comicfiguren aus Asien stammt, die finden Leute auch süß, weil die gemalt sind wie Babys. Ne? Die haben so überdimensional große Augen. Und die gucken auch mal. Ja, das ist dann wie Babys. Genau. Ja, und dann regulieren sich quasi die Nervensysteme gegenseitig. Ne? Also wenn das Kind einen Mangel erlebt, vielleicht Hunger oder Durst oder kalt oder windelvoll oder was weiß ich, oder fühlt sich halt einfach nur so einsam, weil es eh denkt, wenn ich niemanden sehe, existiert niemand. Babys können nur das wahrnehmen als existieren, was sie sehen oder fühlen vor allem. Und dann gerät sozusagen das Nervensystem des Babys in Aufruhr. Es kommt zu der sogenannten sympathischen Nervensystemaktivierung oder wir sagen auch Fight or Flight oder Kampf- oder Fluchtmodus. Also das heißt, das Nervensystem fährt hoch, stellt Energie bereit. Und beim Baby bedeutet es halt schreit. So. Das ist ein Signal an die Bezugsperson. Deren Nervensystem wird dann hochgefahren. Ja. Oh, schon wieder. Ja. Kann man nicht mal 5 Minuten in Ruhe auf dem Klo sitzen oder so. Also Stress. Ja, also was wir, das ist eigentlich genau die korrekte, jetzt mal sozusagen naturwissenschaftliche, das Korrelat von Stress ist genau das. Also wenn wir Stress sagen, meinen wir eigentlich etwas versetzt mein Nervensystem in Aktivierung, in diese sympathische Aktivierung. Sympathisch ist eben nicht so gemeint, weil es uns immer so sympathisch wäre, sondern weil der Sympathikusnerv halt beteiligt ist. Ne? Auf jeden Fall wird dann das Nervensystem der Bezugsperson in Aufruhr versetzt. Glücklicherweise hat sie ein genetisch angelegtes Handlungsrepertoire zur Verfügung, wendet sich dann dem Kind zu und dann beruhigen die sich beide miteinander. So, ne? Und dann fahren beide Nervensysteme runter, das nennt man dann den parasympathischen Modus, oder auch im Gegensatz zu dem Kampf-Flucht, auf Englisch Fight-Flight, sagt man dann Rest and Digest, also Erholung und Verdauung. Verdauung deswegen, weil in diesem Kampf-Flucht-Stress-Modus passiert ganz viel, aber unter anderem wird die Durchblutung in den Armen und Beinen gesteigert, damit man kämpfen oder fliegen kann. Das heißt, die inneren Organe werden schlechter durchblutet und ein Organsystem, bei dem man früh merkt, wenn es nicht so gut durchblutet wird und nicht so gut arbeitet, ist dann die Verdauung. Und wenn man Stress hat, kriegt man dann Durchfall oder Verstopfung oder muss dauernd aufs Klo und muss dann doch nicht und so. Das hat man damit zu tun. Deswegen heißt es Rest and Digest. Wenn wir entspannt sind, läuft es alles gut. Deswegen kriegen die Leute eine Magenschleimhautentzündung, wenn sie chronischen Stress haben zum Beispiel. Oder Reizdarm oder so. Genau. Also das heißt, indem die Bezugsperson, also sozusagen das Kind gerät unter Stress, reguliert durch seine Stressreaktion des Nervensystems der Bezugsperson, die schafft es dann, ihr Nervensystem hoch, aber dann wieder runter zu regulieren. Dadurch wird das Nervensystem des Kindes auch wieder runterreguliert. Das funktioniert immer, ne? Also auch später noch. Können auch Erwachsene miteinander machen, im Prinzip. Machen wir auch manchmal. Genau. Also, was ich damit sagen will, dieses Bindungs-Beziehungsmotiv, ja, ist wahnsinnig fundamental. Vielleicht haben Sie schon mal gesehen, diese Bedürfnispyramide, die sogenannte, von dem amerikanischen Psychologen Abraham Maslow, der da versucht sozusagen die Grundbedürfnisse des Menschen zu benennen und dann so hierarchisch zu organisieren. Dann sozusagen unten ganz breit sind die basalsten Bedürfnisse und dann soll es immer so hochgehen. Und dann ist ganz unten sind so die ganz grundlegenden vitalen physiologischen Bedürfnisse, also Nahrung, Wasser, Schlaf und so. Kommt als zweites Sicherheit, also sozusagen die Freiheit von ganz akuter Bedrohung. Ja, also wenn ich unmittelbar vor, sagen wir mal, einem Säbelzahntiger stehe oder so, dann sind die anderen Bedürfnisse erstmal sekundär, dann muss ich mich erstmal wieder in Sicherheit bringen. Und dann als drittes darüber kommt aber schon als ebenfalls sehr breites und sehr basales Bedürfnis die Bindung und erst danach solche Sachen wie individuelle Bedürfnisse materieller Art zum Beispiel, aber dann auch so ins Abstrakte gehende Selbstverwirklichung zum Beispiel oder Transzendenz oder so. Ne? Das sind sozusagen, jetzt nach Maslow wären das sozusagen, könnte man so nice to haves. Ja? Wenn alles andere gut ist, dann kann man sich da auch noch drücken. Wissenschaftlich gesehen stimmt es nicht so ganz, hat man später erfahren. Also es ist nicht so streng hierarchisch. So erstmal muss ich komplett sicher sein, erst dann interessiert mich Bindung. Aber so im Großen und Ganzen drückt das schon was Richtiges aus und es drückt vor allem aus, dass wir tatsächlich ohne Bindung und Beziehung nicht wirklich lebensfähig sind, weil es so existenziell ist. Das zeigen auch Studien. Es wurde zum Beispiel eine Studie gemacht in Finnland mit über 1,5 Millionen Menschen. Das war so ein großer Gesundheitssurvey da im Land. Über 1,5 Millionen verheiratete Menschen. Und die Studie hat gezeigt, dass wenn ein Ehepartner stirbt, das Sterblichkeitsrisiko des anderen um durchschnittlich gesehen 15% ansteigt. Und das lag jetzt nicht daran, dass es vor allem alte Menschen waren und sagt, okay, wenn ne, stirbt einer, aber der andere hat vielleicht statistisch gesehen auch schon nicht mehr so eine hohe Lebenserwartung, sondern es waren Menschen von Anfang 30 bis über 80, also so quasi das komplette Altersspektrum Erwachsener fast. Und es ist sogar so, dass dieser Sterblichkeitsanstieg bei den Jüngeren höher war. Also das heißt, für jüngere Menschen, die einen Ehepartner verlieren, steigt das eigene Sterblichkeitsrisiko statistisch gesehen sogar noch stärker an. Was natürlich irgendwie auch Sinn macht, ne? Weil das vielleicht ist natürlich immer, ist natürlich nie auf jeden Einzelfall jetzt so dann auch anwenden, aber tendenziell, ne, kann man sagen, ist es vielleicht, je jünger man ist, die noch unerwartetere, vielleicht noch katastrophaler erlebte Lebenserfahrung. Ne? Die Sterblichkeit steigt auch deutlich mehr an für hinterbliebene Männer als für hinterbliebene Frauen. Das überrascht jetzt auch die wenigsten. Also die Männer kommen schlechter im Leben dann klar, wenn die Frau weg ist. Ja. Und dementsprechend ist auch kein Wunder, die Todesursachen, die bei denen sozusagen der Anstieg der Sterblichkeit am größten ist, wenn der Partner oder die Partnerin verstorben ist, sind dann auch so typische Männer-Todesursachen, also Alkohol, Rauchen, Gewalttaten und Suizid. Also das heißt, der Verlust einer zentralen Bindung im Leben kann sehr existenzielle Folgen. Das zeigt sich da. Der Effekt ist am größten in den ersten 6 Monaten. Und auch das passt dazu. Also das heißt, wenn ich es trotz allem schaffe, diese akute Trauerphase oder dieses Verlust eben akut einigermaßen gut zu verarbeiten, ne, dann ist die Chance auch besser, dass es dann auch langfristig besser wieder weiterlaufen kann. Ne? Aber dass es in den ersten 6 Monaten am stärksten ist, zeigt, betont auch nochmal sozusagen, dass es tatsächlich diese Verlusterfahrung ist, die daran stark beteiligt ist, dass die Sterblichkeit so stark nach oben geht. Gut. Da kann man jetzt natürlich wenig machen, aber es gibt auch gute Neuigkeiten aus der Forschung, beziehungsweise neu ist es nicht. Die ersten Studien sind schon aus den 80ern. Männer, die ihrer Frau jeden Morgen einen mindestens 6-sekündigen Abschiedskuss geben, sind weniger krank und leben 4 bis 5 Jahre länger.
Doch, die Männer.
Die Männer, ja. Bei den Frauen weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Ja. Jetzt sagen sie ja, wieso 6 Sekunden? Gehen nicht auch 3 vielleicht? Oder gehen auch 3 und dafür 2 Jahre länger leben oder so? Leider nicht. Oder glücklicherweise nicht, je nachdem. 6 Sekunden deshalb, weil das ist die Zeit, die durchschnittlich das Gehirn braucht, um durch diese Kontakterfahrung den Botenstoff Oxytocin also verschiedene Botenstoffe, aber vor allem Oxytocin auszuschütten. Oxytocin ist so ganz, populär, so ein ganz populärer Hirnbotenstoff, wird man nennt das Kuschelhormon oder so. Ne? Also ist einfach einer der Botenstoffe, der ganz stark daran beteiligt ist, eben an der Reaktion, die durch so positiv erlebte zwischenmenschliche und gerade auch körperliche Erfahrung ausgelöst wird. Ne? Den kennen wir halt einfach so gut schon aus unserer Kindheit. Ne? Also immer wenn dann die Mama kommt oder Papa oder sonst wer und einen hält, liebt und dann ist warm und süß und so. Ne? Oxytocin high und deswegen gefällt uns das und tut uns auch gut. Ja. Wer es jetzt mit dem Küssen nicht so hat, es geht zur Not auch eine 20-sekündige Umarmung. Da brauchst du dann halt 20 Sekunden, weil es etwas weniger intensiv, aber nach 20 Sekunden haben sie dann eine ähnliche Oxytocin-Reaktion und das macht dann gesund und Und langlebig. Ja, genau.
Wenn man gar keinen Partner hat, oder wie ist das?
Ja, dann müssen Sie einfach. Ne, das ist eine gute Frage. Also ganz so entweder. Nein, Scherz. Nee. Es gibt Kuschelgruppen, ja. Ja. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass sich da auch komische Leute dann rumtreiben, aber im Prinzip gibt's das, ja. Nee, aber tatsächlich ist es so, das ist tatsächlich, ne, unser Gehirn, so groß es ist, deswegen hat es halt auch viele tolle Features. Das Gehirn ist in der Lage, Sozialkontakt auch auf dieselbe Weise zu verarbeiten, wenn er nicht körperlich ist. Ne? Es ist dann halt eventuell weniger intensiv und jetzt diesen 6-Sekunden-Effekt haben sie ja vielleicht dann nicht, aber es macht ja nichts. Man kann sich ja zum Beispiel mit einem guten Freund oder so auch einfach viel länger zusammensetzen, Gespräche genießen, sich mitteilen und so weiter. Und dann haben sie genau dasselbe Erleben von positivem sozialen Kontakt und sozialer Eingebundenheit. Wahrscheinlich auch, ja. Habe ich jetzt nicht recherchiert, ob es da vergleichbare Studien und wie lange man seinen Hund küssen müsste, damit es dann in, keine Ahnung. Aber im Prinzip wahrscheinlich schon, ja. Okay. Gut, also ja, tatsächlich Corona, ne? Also deswegen sind bei Corona alle krank geworden, vor allem die jungen Leute, die noch keine Partner hatten oder die im Studentenwohnheim oder allein wohnen oder auch natürlich in den Elterngenerationen, vor allem die, die alleine leben, sind ja psychisch krank geworden bei Corona. Das hat natürlich mit vielem zu tun, aber unter anderem auch damit, mit dem Entzug von Sozialkontakt.
Ja, mich gut küssen oder umarmen, nicht von Partnern, sondern von anderen Menschen, zum Beispiel Kindern oder Enkeln, oder es ist viel Kunst.
Absolut. Ja, das Gehirn macht, dem ist das egal. Wenn es halt angenehm erlebt wird. Hm? Ja, manchmal wird man ja auch so umarmt. Dann ist eher so eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Aber wenn es angenehm erlebt wird, ja, genau. Ja. Ja. Nee, das ist Serotonin. Genau. Ja. Da gibt's immer wieder so, nee, das muss man ja nicht, da gibt's immer wieder so Studien, die sozusagen nahelegen, dass Schokolade das beste Antidepressivum ist, weil durch die spezifische tatsächlich Kombination von Fett und Zucker, das eine besonders intensive und schnelle Erfahrung im Gehirn erzeugt, die dann einen Botenstoff ausschüttet, der Serotonin heißt, der im Zusammenhang mit Depressionen und deswegen auch mit antidepressiven Medikamenten steht. Das ist aber immer alles so ein bisschen, allerdings die Antidepressiva, die ich vom Arzt kriege, bei denen ist genauso, weiß auch nicht so genau, warum die wirken und ob überhaupt. Und insofern kann man ruhig Schokolade erstmal probieren, das ist auf jeden Fall kein Schaden. Ja, genau, aber das ist sehr gut. Okay, also das heißt, wenn zu viel ist. Genau. Also was ich versucht habe zu sagen, ist, psychologisch gesehen, ist Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung, vor allem eigentlich das Miteinander in Resonanz stehen und miteinander sozusagen, das esoterische, können wir so miteinander schwingen vielleicht, ja, von Nervensystemen. Ja. Anspannung, Entspannung, Angst, Zorn, Einsamkeit, Traurigkeit, also Sicherheit, Entspannung, Ruhe, Zuversicht, Geborgenheit und so. Ja. Also dieses Miteinander interagieren von Nervensystemen ist eigentlich psychologisch gesehen, würde ich sagen, der Kern dessen, was wir als Beziehung betrachten und was wir Beziehung nennen. Genau. Ich weiß nicht, ob Sie den Soziologen Hartmut Rosa kennen, der hat ein großes Buch über Resonanz geschrieben, da geht es gar nicht so sehr um Zwischenmenschliches, aber mehr so in Bezug auf die Welt als solches, ne? Und der beschreibt es auch so, also Resonanz entsteht dann, wie bei Klang halt, ne? Also dass sich so Schallwellen sozusagen, Schallwellen zwischen Objekten so quasi sich hin und her bewegen und sich beeinflussen, ohne dass es so eine direkte, steuerbare, planbare Beeinflussung ist. Ne? So ist das ja halt in Beziehungen auch. Ne? Also man ist einerseits ganz stark beteiligt, also jetzt zwei sind zu 50% halt, und hat schon ganz viel Einfluss, aber andererseits ist eine Beziehung nicht so, dass ich sie komplett steuern oder lenken kann. Ne? Das ist ja also so, okay, stellen wir das jetzt so und so vor, dann machen wir das jetzt so. Und dann wird es auch genauso. Ja. Das funktioniert ja so dann eigentlich nie. Genau, und deswegen kommen wir jetzt sozusagen so ein bisschen die Kurve zum zweiten Teil. Also, wie können denn jetzt Beziehungen gut funktionieren? Ne? Weil diese enge Verwobenheit von uns, also dass wir sozusagen per se schon eingewoben sind. Also ich bin ja auch in Beziehung mit jemandem, mit dem ich, wo ich jetzt nie gefragt worden bin, ob ich jetzt mit der Person in Beziehung sein will. Ja, wenn ich jetzt irgendwie in einen Raum reinkomme und da gucken alle furchtbar finster und abweisend, dann macht das was mit meinem Nervensystem, ob ich will oder nicht. Ja. Oder manchmal, weiß ich nicht, wenn man in der Straßenbahn sitzt und dann steigt jemand ein und der guckt total aggressiv und angespannt einen an, ist ja nur für eine Sekunde, weil der guckt einen gar nicht an und der geht dann einfach vorbei. Aber in der einen Sekunde hat man erstmal so eine kurze Reaktion. Ja? Also fast schon so wie, was denn jetzt, was habe ich jetzt gemacht oder so. Ja, also dann versteht man schnell, nee, okay, das hat gar nichts mehr zu tun. Ah, okay, der setzt sich weit weg, alles gut. Ja, aber, also das heißt, ne, wir sind in Resonanz miteinander über unsere Nervensysteme. Ne? Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, was es braucht, damit es einigermaßen gut für uns läuft. Und klar, um da Dinge zu illustrieren und zu beschreiben, eignen sich natürlich vor allem dann schon enge Beziehungen, beispielsweise Paarbeziehungen oder Eltern-Kind-Beziehungen, weil man da einfach viele Prozesse sehr deutlich sehen kann. Aber im Prinzip gilt es für jede Art von Beziehung. Und es gilt tatsächlich für jede Art von Beziehung. Manchmal denken wir ja, das sei anders. Ja, ist ja klar, mit meinen Kindern und vielleicht mit meinem Partner und mit Freunden. Aber dann gibt es noch die anderen und die sind anders und deswegen gehe ich da auch ganz anders vor und erwarte, dass es funktioniert. Tut's dann nicht in der Regel. Genau. Gut. Diese Co-Abhängigkeit sozusagen oder Verbundenheit miteinander, ist natürlich mitunter auch anstrengend. Ne? Wie ich jetzt gesagt habe, wenn ich jetzt da in der Bahn sitze, dann strengt mich das erstmal an, wenn jemand zum Beispiel einen aggressiven Eindruck macht. Das heißt, irgendwie haben wir es ja damit zu tun, ne? So wie das Kleinkind, ne? Das ja auch nicht immer nur auf dem Schoß von der Mutter sitzen will, ja, sondern das irgendwann den Impuls bekommt, jetzt will ich aber doch mal gucken, ja, was es da für Spielsachen gibt. Oder jetzt will ich doch mal irgendwie was anderes noch ausprobieren und erleben. So brauchen wir ja auch nicht nur Beziehung. Wir können zwar nicht ohne, wir brauchen nicht nur Beziehung. Wir brauchen auch sowas wie Individualität, Abgrenzung und so weiter. Arthur Schopenhauer hat das schön bestimmt. Der gilt ja immer so als der große Misanthrop unter den Philosophen. Ich finde, das tut seiner Philosophie eigentlich ein bisschen unrecht. Die ist gar nicht so misanthropisch. Das hat mehr damit zu tun, dass er als Privatmensch so unausstehlich war und mit seiner Mutter und seiner Schwester nicht konnte. Aber andererseits zu diesem Misanthropie-Klischee passt jetzt dieses Bild. Das erzählt mir nämlich, der gesagt, Menschen sind im Prinzip wie Stachelschweine, wie so ein Rudel Stachelschweine im Winter. Wenn sie zu weit auseinanderstehen, ist kalt, dann friert man. Also rückt man zusammen, um mehr Wärme zu erleben. Es ist dann erstmal angenehm, aber wenn man zu nah zusammenrückt oder zu lange, dann merkt man doch zu sehr die Stacheln der anderen, wie die stechen, und dann rückt man wieder so voneinander weg. Das ist dann erstmal angenehm, weil der Schmerz aufhört, aber dann wird es wieder kalt. Und dann kommt man wieder zusammen. Ne? So. Finde ich eigentlich echt ein gutes Bild. Ja? So im Prinzip funktioniert das auch. In der Therapie verwenden wir manchmal noch ein anderes, weil nicht alle Leute gern mit Stachelschweinen verglichen werden. Da sagen wir, Beziehung ist, wenn sie gut funktioniert, ist wie so ein Gummiband. Ein Gummiband hat ja die Eigenschaft, dass es elastisch ist und gerade durch die Elastizität stabil. Also man kann es weiter auseinanderziehen und es hält aber trotzdem und reißt nicht gleich. Und dadurch ist es so, dass wenn man es dann weit auseinanderzieht, es auch wieder einen Zusammenzug erzeugt durch seine Elastizität. Und so ist sozusagen eine gelingende Beziehung immer auch dadurch gekennzeichnet, dass sie eine gewisse Elastizität und dadurch sozusagen einen gewissen Freiraum, aber immer auch eine stabile Verbundenheit erzeugt. In der Familientherapie nennt man das bezogene Individuation. Vor allem, ne, wenn so Kinder groß werden, aus der Familie rauswachsen zum Beispiel. Also, dass man die Möglichkeit hat, wirklich man selbst zu werden, sich auch abzugrenzen. Und das ist auch, ne, das erfordert oft auch wirklich konkrete Abgrenzungen. Ne? Also, dass ich zum Beispiel nicht den Beruf ergreife, von dem die Eltern finden, dass ich den ergreifen sollte. Und dann, das wäre die Individuation. Und bezogene Individuation bedeutet, und trotzdem bleibt da so eine Basis an Verbundenheit. Und ich weiß sozusagen, okay, das finden die jetzt vielleicht zwar nicht so gut, aber ich kann trotzdem immer wieder dahin kommen. Und wir sind trotzdem eine Familie und wir gehören trotzdem zusammen. So, das, so dieses Bild mit dem Gummiband. Genau. Und wie können wir das jetzt erreichen? Wie können wir das umsetzen? Sie kennen bestimmt den großen Psychologen Erich Fromm, der vor langer Zeit dieses berühmte Buch Die Kunst des Liebens geschrieben hat. Sagen den ersten Beziehungsratgeber. Es sind jetzt dann so etwa, keine Ahnung, 100 Millionen weitere gefolgt inzwischen auf dem Büchermarkt. Inzwischen ist unübersichtlich, aber Die Kunst des Liebens war ja so ein früher. Und der sagt, eine gelingende Beziehung unter Erwachsenen besteht vor allem darin, dass man eben als Erwachsener in Beziehung ist. Der Unterschied zwischen einem Erwachsenen und Kind in der Beziehung ist, das Kind ist in der Beziehung abhängig und damit ist das Kind in der Beziehung nicht verantwortlich. Die andere Person ist für das Wohl, die Gefühle und, würde ich sagen, eine gesunde Regulation des Nervensystems des Kindes verantwortlich. Da kann man nicht sagen, ja, ich hätte ja schon was zu essen gegeben, aber du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt. Ja? Pech. Ja? Ist trotzdem was zu essen geben. Wenn nicht, macht man was falsch als Eltern. Ja, okay. Ja, und das Kind ist nicht verantwortlich. Und jetzt ist so ein bisschen die knifflige Geschichte. Das ist ja die erste Form von Beziehung, die wir alle erleben. Also wir erleben alle, dass wir abhängig und nicht verantwortlich sind. Zu Recht. Nur erwachsene Beziehungen funktionieren anders. Also im Sinne Fromms, beziehungsweise um funktionieren zu können, ist ja in einer Erwachsenenbeziehung bin ich für mich verantwortlich. Ich bin für eine gesunde Regulation meines Nervensystems verantwortlich. Das heißt nicht, dass ich allein durchs Leben gehen können muss. Das können wir ja nicht, wie wir schon gesehen haben. Aber ich bin erstmal dafür verantwortlich. Also das heißt, ich kann nicht sozusagen in einer Beziehung sein, in der Erwartung, dass einfach die anderen oder der oder die andere einfach meine Bedürfnisse erfüllt. Das denken aber manche Menschen und auch die, die es nicht denken, handeln trotzdem oft genug so, ne? Weil es halt in unserer persönlichen Entwicklungsgeschichte einfach eine sehr zentrale Erfahrung ist, dass es so gut funktioniert. Das Baby, das lernt, also ne, wenn es einigermaßen intakt da daheim funktioniert, dann lernt das Baby, ich muss halt lang genug schreien und dann kümmern die sich. Ja, manche Menschen machen das so. Schreien dann immer so lang, in der Hoffnung, dass irgendwie der andere endlich mal versteht. Ja, so. Oder suchen immer jemand Neues. So. Ist ja auch so, ja, ein Klischee, mich nervt es auch fast schon zu, aber ne, Klischees kommen natürlich auch immer irgendwo her, ne, dieses, ja, er oder sie gerät immer an die Falschen oder immer an solche oder an solche. Ne? Der gerät natürlich gar nicht, der verhält sich halt einfach, wie er sich verhält. Und wenn ich mein Verhaltensprogramm abspule, ist es nicht so wichtig, wer das Gegenüber ist. Ne? Passiert immer wieder dasselbe tendenziell. Ne? Genau, also Erwachsensein in der Beziehung im Sinne von Verantwortung für mich und mein eigenes Nervensystem übernehmen. Okay, klingt jetzt irgendwie kompliziert und auch nicht so ganz angenehm. Vielleicht. Das andere ist irgendwie vielleicht romantischer auch, die Vorstellung. Aber deswegen hören Filme immer da auf. Ja? Weil, also beim Happy End, wo sich die zwei dann finden, ja, und die nächsten 60 Jahre das dann irgendwie managen, das kommt dann in den meisten Filmen nicht mehr vor. Das wäre dann auch aufwendiger zu erzählen wahrscheinlich. Okay, wie kann ich das jetzt machen? Erstens auf einer individuellen Ebene. Also das heißt, ich bin verantwortlich für mein Nervensystem auf einer individuellen Ebene. Das heißt, ich muss halt gucken, dass ich einigermaßen funktioniere. Also wenn ich jetzt beispielsweise bei meiner Arbeit mich jeden Tag so verausgabe und ausnutzen lasse und über meine Grenzen hinweggehe, dass ich völlig überreizt und angespannt und im absoluten Kampf- oder Fluchtmodus nach Hause komme, funktionieren die heimischen Beziehungen wahrscheinlich weniger gut. Dann hat man das Gefühl, wenn die anderen nicht so laut gewesen wären, wäre es gut gegangen. Nee, wäre es natürlich nicht. Ne? Also wenn ich in einem Zustand bin, in dem ich nicht gut funktioniere, funktioniert die Beziehung nicht gut, ganz einfach. Okay, das ist relativ einfach. Also nicht in der Umsetzung, aber in der Theorie. Und das Zweite ist, ne, dass wir natürlich diese aktive Koregulation managen müssen. Als Erwachsene in Erwachsenenweise. Und da sind natürlich bei Menschen, vor allem beim Thema Kommunikation, also wie kommunizieren wir miteinander? Ja? Welche Signale sende ich aus? Und wie verarbeite ich die sozialen Signale, die auf mein Nervensystem treffen? Genau, da geht es um Kommunikation. Vielleicht kennen Sie das vielleicht berühmteste Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun mit den vier Ebenen einer Nachricht, oder manchmal ist auch das Vier-Ohren-Modell oder so. Für den Hausgebrauch kann man das nochmal, finde ich, immer ein bisschen verknappen und sich auf zwei Ebenen fokussieren. Die reichen eigentlich, die anderen gehen eigentlich da drin auf. Und zwar ganz basal ist das Verständnis, jede Nachricht, das heißt alles, was jemand sagt oder auch nonverbal kommuniziert, hat mehrere Ebenen. Wir lassen es jetzt mal bei zwei, das reicht. Eine Sachebene und eine sogenannte Selbstmitteilungsebene. Wenn ich jetzt sage, hier ist kalt, hat es eine Sachebene, dass hier kalt sei. Aber es hat auch es steckt mindestens eine Selbstmitteilungsbotschaft drin. Sie wissen aber nicht unmittelbar welche. In Ihrem Gehirn entsteht sofort eine Hypothese, welche es wäre. Also manche Leute würden dann denken, der friert. Oder der will jetzt bestimmt, dass einer aufsteht und das Fenster zumacht. Oder der friert vielleicht nicht, aber macht sich vielleicht Sorgen, dass wir frieren. Oder ja, der ist total stinkig, weil keiner die Heizung rechtzeitig angeschaltet hat. Ja. Ja, genau. Oder vielleicht der meint gar nicht die Raumtemperatur. Ja, der fühlt sich hier nicht willkommen. Ja, sie alle gucken so kalt oder so. Ja. Könnte ja alles sein. Das Witzige ist, die Hypothese, die sich in Ihrem Gehirn bildet, hat natürlich mit Ihnen zu tun und nicht damit, was ich gemeint habe. Sie wissen gar nicht, was ich gemeint habe. Spinoza hat das gesagt, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Ich würde sogar sagen, sagt fast ausschließlich was über Peter, ja, und kaum über Paul. Oder dieses, kennen Sie bestimmt auch, oder der ein oder andere von Paul Watzlawick, die Geschichte, der Mann mit dem Hammer. Also ein Mann will ein Bild aufhängen, hat einen Nagel, aber keinen Hammer, weiß aber, dass der Nachbar einen Hammer hat. Also möchte er den ausleihen, wartet, bis der Nachbar nach Hause kommt und macht es dann so auf den Weg rüber und auf dem Weg zu dem macht er sich so Gedanken, ja, was wenn der mir den Hammer jetzt nicht geben will, ne? Der denkt da dann vielleicht, ich hätte mir selber einkaufen können und ich weiß auch nicht, neulich hat er auch nicht gegrüßt, wahrscheinlich hat er eh was gegen mich und wenn ich jetzt nach dem Hammer frage, wahrscheinlich lacht er mich dann aus, ja, und dann mache ich mich irgendwie lächerlich und Diese Gedanken gehen so in seinem Kopf vor und dann klingelt er, der Nachbar macht die Tür auf und der erste Mann sagt, weißt du was, behalt doch deinen Scheißhammer. Das ist so, was Peter über Paul sagt, sagt mir über Peter als über Paul. Und ohne Witz, das ist das Allerwichtigste, das ist für viele Menschen total kontraintuitiv, aber achten Sie mal drauf. 99% unserer Kommunikation können Sie, wenn Sie sich bewusst machen, werden Sie sehen, die andere Person, die gerade mit mir spricht, zu mir spricht, sagt in Wahrheit vor allem Sachen über sich selbst. Ja, und das ist eigentlich das Wichtigste, würde ich sagen, was man wissen muss. Kennen Sie diesen Loriot-Sketch? Also den Cartoon, wo der Mann im Wohnzimmer sitzt, auf dem Sofa, auf dem Sessel, und die Frau sieht man nur so in der Küche wirken. Herr Mann, was machst du da? Ich sitze. Wie du sitzt. Ja, geh doch mal raus. Ich möchte aber sitzen. Ne? Und sagt, ja, mach doch dies oder das. Ich möchte einfach nur sitzen. Ne? Also das ist sozusagen die Hypothesen, die Frau in ihrem Gehirn bildet darüber, was der Hermann meinen würde, wenn er sagt, ich möchte einfach nur sitzen. Ja, da geht ganz viel ab. Wir wissen überhaupt nicht, wir wissen bis zum Ende nicht, was im Hermann vorgeht. Vielleicht will er einfach nur sitzen. Soll es geben. Gut, okay, deswegen. Weil das so ist, die Sachebene ist total vernachlässigbar. Außer Sie hören einen Fachvortrag an oder so, dann ist die Sachebene total wichtig. Aber oder sagen wir so, je persönlicher die Beziehung, umso relevanter ist die Selbstmitteilungsebene und umso weniger relevant ist die Sache. Die berühmteste, wahrscheinlich international berühmteste Paartherapeutin, die es heutzutage so gibt, die Esther Perel, sagt, goldene Regel für Paare, who's wrong, who's right, who cares. Also, wer hat Recht, wer hat Unrecht, ist total egal. Ja, das ist nicht der Punkt. Sie sagt, immer verstehen, wofür in Beziehungen gestritten wird und nicht worüber. Und bei wofür, sagt sie, sind wir dann eigentlich fast wieder bei diesen Grundbedürfnissen, bei der Bedürfnispyramide. Es geht eigentlich immer um Sicherheit. Manchmal will man Kontrolle ausüben, weil einem das ein Gefühl von Sicherheit gibt. Oder um Nähe, Bindung, so das Bedürfnis nach Zuwendung. Oder um Respekt, Anerkennung, Selbstwert. Das sind eigentlich die einzigen drei Themen an der Basis der Kommunikation, die in Beziehungen verhandelt werden. So, und wenn Sie jetzt mal überlegen, wie sehr wird explizit darüber oder darum gestritten, dann können Sie feststellen, wahrscheinlich selten. Es geht meistens um scheinbare Sachebenen, die ganz andere sind. Was denken Sie, was ist das Hauptstreitthema in Paarbeziehungen? Ja, das auch, ja. Ist auch weit oben, aber noch drüber kommt Kindererziehung, ja. Eifersucht, ja. Aufräumen, sehr, also Nummer eins. Ja, das ist vielleicht dann auch ein Streitpunkt. Genau, also sie sind alle weit oben, aber Nummer eins ist Aufräumen, Haushalt, Ordnung. So. Und da können Sie jetzt fast schon mal überlegen, wenn man sich da jetzt wirklich konzentriert und wirklich mal bewusst mitdenkt, wie oft Sie sagen würden, so ein Satz wie, das nervt mich so, dass du schon wieder die Tasse nicht in die Spülmaschine geräumt hast, wie oft Sie das Gefühl haben, okay, es geht genau um diese eine Tasse an diesem heutigen Tag, dieses Problem, darüber wird hier gerade gestritten, das ist das Zentrale und nichts anderes. Ja, nee, gut. Kommunikation kann man jetzt noch jede Menge mehr sagen, aber das lasse ich jetzt erst in Anbetracht der Zeit, aber auch, weil ich gesehen habe, und es hat mich total gefreut, der nächste Vortrag in dieser Reihe hier ist über gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Das ist sozusagen von dem ausgehend, was ich jetzt erklärt habe, ja, wie man das jetzt ganz genau, sehr systematisch, sorgfältig in seinen alltäglichen Beziehungen wirklich technisch sozusagen umsetzen kann, wie man da kommunizieren kann, wird da dann sicher ganz ausführlich behandelt. Und deswegen kann ich dankenswerterweise sozusagen einfach darauf verweisen. Also kommen Sie da auf jeden Fall auf. Das ist total spannend und interessant. Nur so zwei Basics heute schon mal für auf die Hand. In diesem Bewusstsein, dass ich ja eh über mich rede. Egal, ob ich mir dessen bewusst bin, egal, ob es die andere Person versteht und egal, ob ich irgendwelche scheinbaren Sachinhalte kommuniziere. Ja? Zum Beispiel, ich bin natürlich nur deswegen so aufgebracht, weil du deine Socken nicht aufbauen darfst. In diesem Bewusstsein kann ich dann versuchen, also da, wo es wichtig ist, ja, persönliche Beziehungen, die Ihnen wichtig sind, müssen ja nicht alles mit jedem perfekt machen. Aber da, wo es Ihnen wichtig ist, versuchen Sie doch mal einfach wirklich direkt über sich zu sprechen. Zum Beispiel die berühmten Ich-Botschaften. Also versuchen Sie einfach mal zu überlegen, bevor, wenn Sie einen Satz beginnen, würde ich den mit Du beginnen? Oder kommt als erstes ein Du? Und kann ich das, was in mir vorgeht und was mir gerade wichtig ist, irgendwie auch so sagen, dass es mir nicht fällt? Das hat erstens den Vorteil, dass Sie näher an dem dran sind, worum es wirklich geht. Damit ist auch die Chance, dass die andere Person Sie einigermaßen wichtig versteht, viel, viel höher. Und zweitens hat es noch den Vorteil, dass die Chance, dass die andere Person länger zuhört, was Sie überhaupt sagen, größer ist, weil wenn Sie mit Du und auf so einer scheinbaren Sachebene kommunizieren, dann merkt die Person schon am ersten Wort und an ihrem Blick, was jetzt kommt. Weil es dasselbe ist, was immer kommt. Gefühl. Vielleicht ist es für Sie, aber es wird gleich rauskommen. Und das heißt, die andere Person weiß schon, was kommt. Und wenn das, was kommt, in der Vergangenheit keine so erquicklichen und konstruktiven Gespräche waren, passiert bei der anderen Person, dass der ihr Nervensystem in Kampf oder Flucht muss und die hört überhaupt nicht mehr zu. Die verarbeitet gar nicht mehr, was sie sagen. Also wenn man da Experimente macht und hinterher kriegt dann einen Fragebogen, was haben sie eigentlich gesagt? Die andere Person weiß das nicht, weil die nur damit beschäftigt ist, innerlich in dem Kopf der anderen Person, während sie noch sprechen, läuft schon das, was die gleich sagt. Und das heißt, die andere Person sagt nicht das, also die antwortet ihnen nicht, sondern sie sagt das, was sie immer sagt, wenn sie sich angegriffen fühlt von ihnen sozusagen. Ja? Und deswegen führen sie immer wieder denselben Dialog dann, im schlechtesten Fall, und haben immer wieder das Gefühl, die andere versteht mich. Und diese defensive Reaktion fällt auch geringer aus, wenn sie nur über sich sprechen, weil wenn sie sagen, ich fühle mich gerade so unsicher und weiß gerade gar nicht so genau, aber irgendwie geht's mir nicht so gut. Ich bin irgendwie echt angespannt. Das ist viel schwerer darauf gleich mit so einer Abwehrreaktion, weil wieso? Ja, okay. Ja, wenn Sie beschreiben, wie Sie sich fühlen, das ist relativ leicht, Ihnen zuzugestehen. Also, über mich sprechen. Es muss auch nicht immer über Gefühle sein, ne? Aber halt einfach ich, du. Und zweitens, zweite, was man machen kann, auch eine altbewährte Strategie, ist zuhören. Je angespannter das Nervensystem ist, umso mehr höre ich nicht zu. Und zwar in beiderlei Hinsicht. Also ich höre nicht wirklich zu, aber ich höre auch auf der Handlungsebene nicht zu. Ich habe schon sozusagen meinen Satz gezückt und warte nur darauf, ihn anzuwenden. Und es stresst ja. Also selbst nur das allein stresst mein Nervensystem. Von dem, was der andere macht, nur mal ganz abgesehen. Ne? Man kann versuchen, wenn eine Situation kompliziert ist, einfach nur mal zuzuhören. Und dann kann man merken, wie das erstens mein Nervensystem entspannt. Also zuzuhören, ohne, auch innerlich. Ne? Zuhören heißt dann sozusagen wahrnehmen, aber nicht reagieren, auch nicht innerlich. Ich kann natürlich zuhören und innerlich so meine Argumente wetzen. Ne? Immer schon gleich wissen, was ich dagegen sagen kann. Dann hilft es nicht so viel. Zuhören bedeutet sozusagen wirklich zuhören. Das ist unheimlich beruhigend. Erst für mich, dann Koregulation, auch für die andere Person. Man muss natürlich auch wirklich authentisch zuhören. Ne? Ich kann natürlich, ne, das ist dann so ein bisschen, das hier angesprochen, so ein bisschen dieses Mann-Frau-Klischee, sie redet die ganze Zeit und er ist stumm, ja, aber er wirkt nicht zuhörend, ja, sondern stumm. Entweder angespannt oder auf Durchzug, dann ist er innerlich auch angespannt, man sieht es noch nicht so. Ja, so. Also, ne, was mit Zuhören gemeint ist, ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, das wichtigste Lehrbuch über Psychologie ist Momo von Michael Ende. Wenn Sie eins nur lesen wollen, lesen Sie das. Und da wird es auch beschrieben, was Momo so konnte wie niemand anderes, war zuhören. Sie konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. So konnte Momo zuhören. Da sitzt sie und hört zu. Das ist genau das, was der Psychologe Carl Rogers, der die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie entwickelt hat, rausgefunden hat darüber, wann gelingt ein therapeutisches Gespräch, eine therapeutische Beziehung. Und das lässt sich eins zu eins übertragen auf jede andere Art von Beziehung. Es bedarf unvoreingenommene, vorbehaltlose Wertschätzung oder wenigstens Akzeptanz. Also ich muss irgendwie bereit sein zu akzeptieren, dass der andere da ist und ist, wie er ist. Empathie und Authentizität. Und das ist genau, was Momo macht. Deswegen ist sie so eine gute Psychotherapeutin. Und das können sie auch.
Ich finde das so leicht gesagt. Einfach zuhören. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich dann, wenn mein Kopfkino oder was ich höre, mich ängstigt, mich überfordert, dann kann ich schon nicht mehr
zuhören.
Ja, ja. Und dann will ich mich selber in Sicherheit bringen, indem ich irgendwie versuche, Ratschläge zu geben, Änderungsvorschläge. Ich will eigentlich dem anderen jetzt sagen, ein Hotel, aber es hat mit meinen eigenen neutralen Dingen was zu tun,
genau,
dass mich das so sehr ängstigt, weil ein Ding mit so Menschen geht, die mir sehr nahe sind. Wenn die als Mutter oder so sind. Deshalb, ich finde es schon einfach.
Nein, das ist natürlich maximal schwer.
Nur zu geht nicht, weil dann ist so viel in mir los. Da.
Naja, weil wir gelernt haben, wenn es mir schlecht geht, schreie ich so lang, bis die andere Person ihr Verhalten adaptiert an meine Bedürfnisse. Also das ist sozusagen, aber das ist jetzt sehr gut beschrieben von dir, ne? Das ist sozusagen die entscheidende Schnittstelle. Wenn ich das in mir wahrnehme, also erstens mal ist es gut, das wahrzunehmen, ne? Weil das gibt mir die Möglichkeit zu reagieren, ne? Zwischen Reiz und Reaktion liegt die ultimative menschliche Freiheit. Das ist ein Zitat, das Viktor Frankl immer zugeschrieben wird, obwohl er es nicht geschrieben hat. Dann habe ich die Möglichkeit, ich sollte aktiv werden. Ich muss schon was für mich tun. Ich bin verantwortlich für mein Nervensystem. Ich darf nicht einfach ausharren und immer mehr Stress und alles wird immer schlimmer. Aber ich habe dann die Möglichkeit, entweder ich reagiere nach außen, ich versuche, das Verhalten der anderen Person so zu verändern, dass es besser zu meinen Bedürfnissen passt. Viel Glück dabei. Ist aber was wir immer machen. Und dann auf jeden Fall auf einer Sachebene, ne? Mit guten Argumenten. Das stimmt gar nicht überhaupt, hast du nämlich vor 20 Jahren zuerst gesagt und so. Ne? Ja. Deswegen ist es gar nicht wahr. Ich habe recht, du nicht. So, ja. Oder Sun Tzu, dieser chinesische Feldherr und Philosoph, der dieses berühmte Werk Die Kunst des Krieges geschrieben hat, sage auch, der beste Sieg ist der, für den man gar nicht kämpfen muss. Ne? Also der beste Sieg ist der, den man erringt, ohne überhaupt zu kämpfen. Und das ist da möglich. Ja? Das ist möglich, nämlich indem ich es schaffe, sehr, sehr schwierig, weil ne, ganz viel Evolutionsbiologie dafür erstmal so weggeatmet werden muss. Aber ist total möglich, ne? Wenn ich statt mich nach außen zu wenden und versuche, den anderen zu manipulieren, ne? Dessen Nervensystem, jetzt reg dich doch mal ab! Ja, so. mein eigenes. Was brauche ich? Dann kann zum Beispiel ein auf der Handlungsebene passives, aber im Geist achtsames und waches Zuhören total entspannend sein. Ich meine, was die andere Person sagt, stresst mich ja nur deswegen so, weil ich das Gefühl habe, darauf reagieren zu müssen. Witzigerweise müssen wir aber fast nie wirklich reagieren. Und sozusagen dann mich innerlich um mich zu kümmern, ja? Indem ich mir erlaube, zum Beispiel passiv zuzuhören. Geht aber nicht, weil ich muss das jetzt sagen, weil sonst denkt er noch, er hat recht und ich weiß ja, dass er gar nicht recht hat. Ja, also das sind halt dann so die Widerstände. Aber es ist ganz einfach. Also es ist nicht ganz einfach. Es ist sozusagen, es ist nicht kompliziert, aber es ist schwierig. So, dazu passt mein letztes Satz, wollte ich Ihnen zum Abschluss noch vorlesen. Ich fand es so passend, weil ich das letzte Mal, als ich hier war, gesagt habe, das einzige Buch, was man lesen muss, so darüber, wie man ein gutes Leben führt, ist das Handbüchlein der Moral von Epiktet. Und heute habe ich Marc Aurel dabei, der Schüler Epiktets war, also nicht direkt Schüler, aber Schüler im Geiste, römischer Kaiser und Philosoph. Und der hat jetzt einen guten Ratschlag, Achtung. Frühmorgens sage zu dir, ich werde mit einem kleinlichen, undankbaren, unverschämten, falschen, neidischen, egoistischen Menschen zusammentreffen. All diese Eigenschaften haben die Menschen. Ich aber, der ich erkannt habe, dass die Natur dessen, der sich an mir vergeht, mit mir verwandt ist, nicht weil er dasselbe Blut hat oder aus demselben Samen stammt, sondern weil er an demselben Geist und an derselben göttlichen Gabe teilhat, kann weder von einem dieser Menschen Schaden erleiden, denn ich lasse mich nicht in Hässliches verstricken. Das ist das, was wir gerade hatten. Ich entscheide, ob ich kämpfe oder nicht. Und ob mir das jetzt gut tun würde, denselben Kampf wie die letzten Mal immer wieder zu führen. Noch kann ich meinem Verwandten zürnen oder Feind sein. Wir sind ja zur Zusammenarbeit geschaffen, wie die Füße, Hände, Augenlider oder die obere und untere Zahnreihe. Gegeneinander zu arbeiten ist wieder die Natur. Unwillig sein und sich abwenden, aber ist ein Arbeiten gegeneinander. Das ist im Einklang auch zum Beispiel mit Erich Fromm, der gesagt hat, um einen Menschen wirklich lieben zu können auf eine erwachsene Weise, muss man alle Menschen lieben können. Oder dieses Gleichnis mit den Körperteilen steht ziemlich genauso auch im Römerbrief zum Beispiel. Ne? Das ist auch, also das heißt, solange ich hadere mit der Andersartigkeit der oder des anderen, werde ich immer wieder an diese Grenze stoßen, immer wieder an den Punkt kommen, wo mir mein Nervensystem suggeriert, ich muss den anderen erst verändern und dann können wir in Beziehung sein. Und deswegen bezieht sich das gleichermaßen auf die ganze Menschheit wie auf meine nächste Bezugsperson. Ja, weil solange ich in einem, heutzutage könnte man vielleicht sogar sagen, mit einem Mindset, also auf der Basis der Überzeugung, dass ich erst den anderen ändern muss oder er oder sie sich ändern muss, damit wir nicht hin sein können, wird diese Grenze immer in all meinen Beziehungen auftreten, weil der andere ist immer auch anders. Und trotzdem sind wir natürlich eins. Zum Abschied, weil wir in der Kirche sind, Matthäus 25, 40, wer weiß es? Sie kennen es aber alle, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Was heißt das? Ne? Das ist jetzt nicht nur so ein Aufruf zu irgendwie Altruismus, sondern der geringste meiner Brüder. Mir, es gibt keinen Unterschied zwischen Jesus und jedem anderen und mir. Ich habe entweder die Wahl sozusagen, ja, niemand ist eine Insel. Ja? Jedes Menschenschicksal geht mich an. Wenn man das verstanden hat, wird es etwas leichter, diese Regulationen dann auch hinzu. Wie die Prinzessin sagt in dem Disney-Film Aladdin und die Wunderlampe, oft sehen wir nur, wie Menschen unterschiedlich sind, aber wenn wir genau hinsehen, können wir sehen, dass wir uns sehen. Okay, vielen Dank. Dann noch ein bisschen Spaß.